Ja, wir ernten, was wir säen. So heißt das Thema heute. Und das ist schon sehr spannend, ne? Wenn man da so ein Samenkorn in so eine Erde reinmacht. Haben wir jetzt gerade gesehen. Ja, und dann kann ja alles Mögliche raus werden. Wenn man nicht genau weiß, was ist das eigentlich, dann macht man das rein und hofft, dass irgendwas Bestimmtes draus wächst. Und dann wächst statt einer Kürbisstaude, wächst dann plötzlich eine Sonnenblume. Das ist dann irgendwie, ja, zum Beispiel, ja. Also wenn man es nicht weiß, und wenn man die Sachen nicht zuordnen kann, dann ist es gar nicht so einfach. Ich habe mir gedacht, in unserem Leben ist es auch manchmal so ähnlich. Ne? Die Frage ist, was säen wir eigentlich in unser Leben hinein? Oder was ist das, was wir in unser Leben hineingeben, was wir auch zulassen, was uns wirklich wichtig ist im Leben? Und was wächst da eigentlich draus? Darüber soll es in dieser Predigt gehen. Ich bete noch mit uns, bevor ich loslege. Ich danke dir, Herr, dass du in unserem Leben Ernten und Säen hineingelegt hast, nicht nur um uns herum mit Pflanzen und Bäumen, sondern auch in unserem eigenen Inneren. Ich möchte dich bitten, dass du uns das ein oder andere auch zeigst durch diese Predigt. Rede du zu uns und segne du Reden und Hören. Amen. Vor wenigen Wochen erschütterte eine Meldung die gesamte Autobranche. Und zwar der größte Autobauer Europas, die Volkswagen AG, die hat systematisch betrogen. Ich habe dazu auch ein schönes Bild mitgebracht. Na gut, so schön ist es nicht, weil der sieht ziemlich fertig aus. Der ist auch, leider. Ja, fertig. Also in Millionen von Dieselfahrzeugen von VW, ihr habt es ja, denke ich, die meisten haben es mitbekommen, wurde eine Software eingebaut, die dafür gesorgt hat, dass falsche Messwerte im Abgas gemessen wurden, beziehungsweise es wurde so ein bisschen eingestellt und so, und das war alles eigentlich Betrug. Es wurde sozusagen diese Software eingebaut, um möglichst günstig saubere Fahrzeuge da zu haben, die eigentlich gar nicht sauber sind. Ja, das war eigentlich, ja, auf dem Prüfstand kamen die Messergebnisse raus und auf der Straße war alles ganz anders. Millionen von Fahrzeugen sind es, weltweit. Das ist ein echtes Problem. 5 Tage nach Bekanntwerden des Skandals trat also dieser liebe Herr Winterkorn, der hier auf dem Bild ist, zurück. Er entschuldigte sich in aller Öffentlichkeit für das Fehlverhalten des Konzerns. Also ich habe selten jemanden so gesehen, der so fertig ist, als der das verkündigt hat. Einmal ist richtig, ich habe dieses Interview oder diese Stellungnahme nochmal angeguckt im Internet, habe gedacht, das ist der arme Mann, ja, dass der sich da hinstellen muss. Und dann ist er auch zurückgetreten. Wer von was gewusst hat, das wird jetzt gerade rausgearbeitet, aber ich vermute mal, dass es nie ganz aufgeklärt wird. Weil das ist so verwoben und verwurstelt in diesem Konzern, dass es unklar sein wird, wer wirklich schuld ist. Was ganz sicher ist, ist, dass der VW-Konzern einen Image-Schaden erlitten hat, der Milliarden kosten wird und der mit Sicherheit auch Arbeitsplätze kosten wird. Also wirklich, es werden Menschen und auch Existenzen darunter leiden. Und das alles nur, weil Unehrlichkeit im Spiel war. Weil Gewinnstreben da war. Gewinnmaximierung. Und diese Auswirkungen hat das Ganze dann. Wir ernten, was wir säen. Das wird daran ziemlich deutlich. Wir ernten, was wir säen. Und der Prophet Hosea, der hat es ja schon im Alten Testament gesagt, was ihr sät, das werdet ihr auch ernten. Oder im Hiob-Buch steht es auch, wer Unrecht sät, wird Unglück ernten. Also wer Unrecht, Betrug und Unehrlichkeit sät, der wird Unrecht, Betrug und Unehrlichkeit ernten, der wird die Früchte davon bekommen. Und wenn ich so in unsere Gesellschaft reinschaue, dann ist ja das mit diesem VW-Konzern gar kein Einzelfall. Ja, eigentlich ist unsere ganze Gesellschaft so ein bisschen aufgebaut, es geht eigentlich nicht zuerst um Ehrlichkeit, oder Anstand oder Menschenwürde. Das steht zwar so im Grundgesetz und eigentlich sollten wir uns danach richten, aber die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Das Wichtigste ist oft Geld, Macht, Anerkennung, Besitzstreben. Das sind die eigentlichen Motoren in unserer Welt oder auch in unserer Wirtschaft. Und so Ehrlichkeit, dass mal jemand wirklich dazu steht, zu dem, was er sagt, Klarheit, das hat oft keinen Platz. Und wenn wir das jetzt so auf unser persönliches Leben runterbrechen, müssen wir uns auch diese Frage gefallen lassen, wie ehrlich sind wir eigentlich? Wir können ja gerne auf diesen Herrn Winterkorn zeigen, können sagen, da, der hat was Dummes gemacht. Aber die Frage ist, wie ehrlich sind wir eigentlich selber? Wo säen wir manchmal so einen kleinen Samen aus und dann geht so eine richtig blöde Distel oder irgendwas auf? Wie ehrlich sind wir zu uns selber? Wie ehrlich sind wir zu anderen? Wie ehrlich sind wir Gott gegenüber? Und was ist denn dann, wenn wir so kleine, unscheinbare Unehrlichkeiten, so kleine Dinge einfach zulassen? Und was schützt uns davor, dass wir nicht irgendwann so enden wie dieser Herr Winterkorn, der offensichtlich Fehler gemacht hat, weil er hat bestimmt nicht von nichts gewusst. Aber er hätte wahrscheinlich nicht gedacht, dass es solche Auswirkungen haben wird. Und was schützt uns davor, nicht eines Tages auch so zu enden? Dazu einige Gedanken. Ich denke, jeder von euch kennt Eisberge. Ich habe schon mal ein Bild mitgebracht von einem Eisberg. Eisberge, das sind so große Eisstücke, die brechen aus dem Gletschern oder aus dem Schelfeis in der Arktis, brechen die so raus und dann treiben die so durchs Meer. Und das sind richtig tückische Gebilde, die tausende von Kilometern oft treiben und dann auch in wärmere Gewässer kommen, wo keiner mehr damit rechnet. Und das Unheimliche an diesen Eisbergen ist ja, dass man nur 10% von dem Eisberg sieht. Ja, dass da oben sind nur die 10%, das ist nur ein ganz kleiner Teil. Der große Teil liegt unter Wasser. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht von dem gesamten Eisberg. Und dieser riesige Unterwasserteil, der ist von oben überhaupt nicht sichtbar. Und trotzdem dominiert er den gesamten Eisberg. Der eigentliche Eisberg ist unsichtbar. Und das Heimtückische an diesen Eisbergen ist, dass da schon manches Schiff dran zerschellt ist. Und wir Menschen, wir sind auch mit so einem Eisberg vergleichbar. Also von uns sind eigentlich auch nur 10% sichtbar, wenn wir uns so im Gottesdienst zum Beispiel bewegen. Ja, da sieht man nur 10% von uns. Oder wenn wir so im Alltag unterwegs sind. So wie wir uns geben, was wir sagen, was wir anderen über uns selber mitteilen. Das sind die nur 10%. Und der größte Teil von dem, was unsere Person ausmacht, der ist unsichtbar. Das sind ungefähr 90%. Also es haut schon ungefähr hin. 90% von uns selber ist eigentlich, zeigen wir eigentlich nicht nach außen, einfach so. Das sind unsere Gefühle, unsere Motive, das sind unsere wirklichen Gedanken, unsere tatsächlichen Absichten, unsere Wünsche, unsere Schmerzen, Ängste, Verletzungen, aber auch unsere Träume und unsere Sehnsüchte. Die sind da unten in diesen 90% verborgen. Und das sieht niemand von außen. Das ist ja sogar so, dass sogar wir selbst noch nicht mal uns ganz kennen. Ja, von diesen 90%, die da unten sind, kennen wir selbst ja noch nicht mal alles. Und auch wenn man nur von außen 10% wahrnimmt, diese 90% unter der Oberfläche, die beeinflussen unser ganzes Leben, die beeinflussen Entscheidungen, neue Wege, entscheiden Verzögerungen, die beeinflussen Reaktionen. Diese 90% beeinflussen eigentlich alles. Und trotzdem sind nur 10% sichtbar. In Sprüche 4, Vers 23 steht ein sehr cooler Satz. Da heißt es, mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Also es ist wirklich wichtig, ja, die ungeschminkte Wahrheit wahrzunehmen, sie nicht zu verdrängen. So, es gibt's nicht, wissen wir nicht. Bisher ist es gut gegangen, weiß ja keiner. Sondern wirklich bewusst die ungeschminkte Wahrheit wahrzunehmen und sie auch mit gewissen Personen zu teilen. Zum Beispiel mit einem Seelsorger, mit einem Ehepartner, mit dem Ehepartner, mit einem Freund, mit einem Mentor. Und auch vor Gott ganz bewusst offen damit umzugehen. Zumindest das, was man von sich selber weiß. Und wo man auch selber an seine Grenzen manchmal kommt. Das ist wichtig, dass wir nicht über Jahre hinweg was aufstauen lassen. Ja? Sondern dass man sich bewusst damit auseinandersetzt. Sonst bricht es über einen herein wie so ein Gewittersturm irgendwann. Und dieser untere Teil der Persönlichkeit, das ist der entscheidende Teil überhaupt. Und wenn wir wollen, dass sich unser Glaube, unser Charakter, auch unser Wesen weiterentwickelt, dann ist es wichtig, dass wir uns mit diesem Teil unserer Persönlichkeit aktiv auseinandersetzen und nicht so das unter der Decke halten und auch selber es gar nicht so richtig wahrnehmen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit euren 90% unter der Oberfläche aktiv auseinandersetzt und ob ihr da damit beschäftigt seid. Es lohnt sich auf jeden Fall, das zu tun. Ob es macht oder nicht. Jesus beschäftigt sich mit diesen 90% unseres Lebens. Jesus beschäftigt sich damit. Und Jesus ist ja eine faszinierende Person. Als er auf der Erde war, da war er ja ganz Gott und ganz Mensch. Er hatte göttliche Eigenschaften. Von daher hat er auch genau gewusst, wenn er einen Menschen getroffen hat, wer da vor ihm gestanden hat. Der hat nicht nur die 10% gesehen, sondern der hat alles gesehen. Er hat eine Person angeschaut und hat ihr genau in die Seele blicken können. So wie kein Mensch vorher oder nachher. Jesus hat genau gewusst, wo die tiefsten Sehnsüchte, die tiefsten Wünsche eines Menschen lagen, wie vor ihm gestanden hat. Er hat auch genau gesehen, welches Potenzial in dem Menschen gesteckt hat, der vor ihm war. Und wenn Jesus einem von uns begegnet wäre, dann hätte er vielleicht gesagt, ich weiß genau, wie es dir geht. Ich weiß auch genau, was du vor einem halben Jahr erlebt hast. Und ich weiß, dass das immer noch dich ganz tief beschäftigt. Das hätte der gewusst. Das, was wir nie nach außen zeigen würden, das hätte der ganz genau gewusst. Jesus sah die Menschen an und er sah die ganze ungeschminkte Wahrheit ihres Lebens. Wie so ein offenes Buch hat er das gelesen. Und wollen wir in die Bibel reinschauen, wie er reagiert hat, wenn er Menschen getroffen hat. Ich will mal so ein Beispiel vorlesen. Und zwar aus Markus 3, Vers 13 und 19. Wie ging Jesus in dem Fall mit seinen Jüngern um, obwohl er sie durch und durch gekannt hat? Hier heißt es in Markus 3, Vers 13 bis 19. Ich lese mal vor. Danach stieg Jesus auf einen Berg. Einige Männer hatte er aufgefordert, mitzukommen. Und sie waren mit ihm gegangen. 12 von ihnen erwählte er zu Aposteln. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Er wollte sie mit dem Auftrag aussenden, die Botschaft von Gott zu predigen und Menschen von der Macht der Dämonen zu befreien. Diese 12 Männer waren Simon, dem Jesus den Beinamen Petrus gab, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Jesus nannte sie Donnersöhne. Es ist interessant, dass er sie so genannt hat, weil er hat gleich gewusst, wie sie drauf sind, ja, als er sie gesehen hat. Und das sieht man an einer anderen Stelle auch, die waren so richtig heftig drauf, die wollten mal so einen Ort, der sich gegen Jesus gestellt hat, wollten die einfach mit Feuer und allem Möglichen da vernichten. Ja, müsst ihr mal lesen, gibt es so eine Stelle. So waren die drauf, Jakobus und Johannes, hat Jesus gleich gesagt, Donnersöhne. Dann nach der Andreas, der Philippus, der Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Thaddäus, Simon der Zelot und Judas Ischariot, der ihn später verriet. Also diese 12 Männer, die hier genannt werden, das sind jetzt nicht irgendwelche Männer gewesen. Jesus hatte was vor mit ihnen. Jesus wollte, dass diese 12 Leute bei ihm bleiben, so wie es hier heißt, und von ihm lernen. Sie sollten seine persönlichen Schüler werden, seine Jünger, also handverlesene Männer. Die sollten eines Tages auch diese Bewegung, die Jesus angefangen hat, in die Welt raustragen. Da kann man ja nicht irgendjemanden fragen. Ja, muss man schon gucken. Hat Jesus ganz genau geguckt in diesen 90% der Leute und hat gesagt, wen will ich da mir aussuchen? Ganz genau hat er hingeschaut. Aber was waren es denn für Männer? Wir nehmen mal den Petrus als erstes, der ist als erstes genannt. Das hat auch seinen Sinn, weil der war immer der Erste, der irgendwas gesagt hat, wenn es um irgendwas geht. Der war der, der das Wort geführt hat. Man könnte auch sagen, der Leitwolf. Ja, genau. Er sollte eines Tages wie ein Fels in der Brandung die Gemeinde leiten. Deswegen hieß er dann auch Petrus, hat Jesus zu ihm gesagt. Petrus heißt Fels. Aber wenn wir in den Evangelien so ein bisschen nachlesen, was der Petrus so gemacht hat, würde ich sagen, so felsmäßig hat er sich nicht immer verhalten. eher so treibsandmäßig, ja, so nach den Stimmungen, ja, wie es ihm gerade so ging, so hat er sich dann verhalten. Und der Gipfel war ja dann, dass er in der Passionsnacht Jesus schmählich im Stich gelassen hat und ihn auch noch verraten und verleugnet. Und wäre ich damals dabei gewesen und hätte so ein bisschen gewusst, wie der Petrus so ist, dann hätte ich dem Jesus gesagt, also Jesus, pass auf, guck nochmal ganz genau hin. Bei dem Petrus, kannst du so jemanden wirklich gebrauchen? So einen Versager, so einen Leiter, der später ein Leiter der Gemeinde werden soll? So einen treibsandmäßigen Menschen? Aber Jesus sagt zum Petrus, komm und folge mir nach, sagt er zu ihm. Oder der Matthäus, der Zöllner, der berufsmäßig ganz eng mit den Römern zusammengearbeitet hat, ja, der von vielen gehasst wurde, weil er den Menschen zu viel Zoll abgenommen hat. Da hätte man auch Jesus sagen müssen, Jesus, das ist ein Betrüger. Ja, das geht doch nicht. Den kannst du doch nicht mitnehmen. Der macht deinen ganzen Ruf kaputt. Wenn der Matthäus in der Gruppe dabei ist, der steckt die anderen noch an mit seiner Geldgier. Aber Jesus sagt zu Matthäus, komm und folge mir nach. Oder der Simon, der Zelot. Also Zeloten, das waren so Freiheitskämpfer. Man könnte auch sagen Terroristen. Und das waren so Leute, die heimlich gegen die Römer vorgegangen sind. Die haben die umgebracht und ausgeraubt und so. Und das Ganze hat dann daran gegipfelt, dass im jüdischen Krieg 66 bis 70 nach Christus die Zeloten gegen die Römer aufgestanden sind mit verschiedenen jüdischen Gruppierungen. Und am Ende hat es damit geendet, dass sie verloren haben und der Tempel zerstört wurde. Das waren die Zeloten, Kämpfer, Terroristen. Also Jesus, ja, das ist echt die Höhe. Einen Terroristen, der im Hinterhalt irgendwelche Römer umbringt, solche radikalen Typen, das passt ja gar nicht. Also allein schon mit dem Matthäus zusammen, ja, der Römerfreund und der Römerhasser, das muss Krieg geben unter den Jüngern. Aber Jesus sagt, Simon, komm und folge mir nach. Oder der Thomas, ja, in Vers 18, hier, der da steht. Der Thomas, der immer wieder Fragen stellt und am Ende auch noch anzweifelt, dass Jesus auferstanden ist. Da muss man doch auch sagen, Jesus, dieser Thomas, der wird an allem zweifeln. Der wird ständig mit dir diskutieren wollen. Willst du den wirklich gebrauchen? Der musst du ständig, ja, mit ihm da irgendwelche Sachen besprechen. Und bringt die anderen noch durcheinander. Aber Jesus sagt, Thomas, komm und folge mir nach. Aber den Hammer finde ich das mit dem Judas Ischariot. Das letzte, Vers 19. Also der Mann, der Jesus später seinen Mördern ausliefern wird. Und das wusste Jesus von Anfang an, dass der Judas so drauf ist. Der wusste genau, dass dieser Wesenzug im Judas drin steckt. Er hat nämlich genau reingeguckt in ihn. Und diesen Mann beruft Jesus, dass er bei ihm sein soll. Diesen Mann sendet er aus. Diesen Mann gibt er einen Auftrag. Diesen Mann vertraut er Geld an. Der hatte den Geldbeutel sozusagen gehabt von der ganzen Gruppe. Das ist unbegreiflich. Einen echten Betrüger hat er mitgenommen in seine Gruppe. Und Jesus sagt zu Judas, auch wenn du mich eines Tages meinen Mördern ausliefern wirst, komm und folge mir nach. Also der Einzige, der die ungeschminkte Wahrheit über uns kennt, über dich und mich und auch die 12 Jünger von damals, das ist Jesus. Jesus kennt unsere geheimsten Sehnsüchte. Er kennt auch die Wut, die in uns steckt. Oder er kennt auch die Hilflosigkeit, mit der wir oft unseren Gefühlen gegenüberstehen. Oder er kennt die Einsamkeit, die uns oft überfällt. Er kennt uns und er weiß, was uns genau zu schaffen macht. Jesus kennt die ungeschminkte Wahrheit über dich und mich. Er guckt in uns rein und kennt uns durch und durch. Und er sagt zu dir und zu mir, komm und folge mir nach. Er sagt, komm in meine Gegenwart. Bleib in meiner Nähe. Lerne von mir. Wachse in deinem Charakter, in deinem Glauben. Und wenn du mal so wieder so richtig in dein altes Fahrwasser reinkommst, da bin ich da. Ich bin da für dich. Und ich gebe dir auch Kontra und ich hinterfrage dich. Ich ermutige dich. Ich richte dich wieder auf. Und wenn du bei mir bleibst, dann werden die Abgründe deines Lebens dich nicht verschlingen. Ich liebe dich mit all deinen Macken und Abgründen und alles, was du tun musst, ist, komm und folge mir nach. Das ist der eigentlich wichtige Samen, den du säen kannst. Komm, folge mir nach und bleib bei mir. Ich will mal ehrlich werden. Ich bin ja schon einige Zeit mit Jesus unterwegs. Ja, also meine Eltern, die haben mich eigentlich mit dem Kinderwagen so in den Gottesdienst geschoben. Ich konnte mich gar nicht wehren. Ja, genau. Und im Laufe des Lebens habe ich so Jesus immer mehr kennengelernt und habe dann auch gemerkt, hey, das ist was für mein Leben. Das ist nicht nur was für meine Eltern, sondern auch für mich. Meine Gottesbeziehung hat sich auch entwickelt und verändert im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Und das ist auch gut so. Aber es gibt manches in meinem Leben, das habe ich nicht im Griff. Also von außen erscheine ich vielleicht als Stefan Münch irgendwie, als jemand, der stark ist oder mutig ist, wortgewandt, ideenreich, zielorientiert. Vielleicht denken das manche Leute von mir. Ja, ist schön, wenn sie das denken. Freut mich sehr. 10%, ja. Freut mich sehr. Aber es gibt auch eine andere Seite von mir. Es gibt eine Seite, die wenige Menschen zu Gesicht bekommen. Also zum Beispiel meine Frau, die kennt mich schon besser. Die kennt vielleicht so 30% von mir, 40, weiß nicht so genau. Habe noch nicht ausgemessen. So. Oder ein bisschen was von diesen 90% kennen auch unsere Teilnehmer von Lebenstraum, ja, wenn die mich so kennenlernen, oder unser Team von Lebenstraum. Im Zusammenleben kommt manches zutage. Das ist ja interessant, wenn man zusammen wohnt. Am Anfang denkt man, das ist voll cool und so weiter. Und im Laufe der Zeit, ja, merkt man, der hat ja auch wohl seine Macken. Und die anderen lernen von mir die Macken kennen. Ich sag's euch. Auf jeden Fall kommt da manches zutage. Und wie ich schon gesagt habe, manches von mir selber kenne ich ja selber noch nicht mal. Da gibt es ja Gefühle und Blockaden in meinem Leben, die habe ich einfach nicht im Griff. Und da gibt es Leute, mit denen komme ich absolut an meine Grenze. Das ist der Hammer. Da gibt es Leute, wenn die zur Tür reinkommen, hier, zu dieser hinteren Tür, dann würde ich am liebsten zu der zweiten Tür gleich raus. Ja? Und ich kann gar nicht so genau sagen, warum das so ist. Ich denke, ich bin doch eigentlich ein netter Mensch und komme doch mit allen gut klar, aber mit dem? Nee. Huha. Ja. So ist das. Okay, weiß ich selber manchmal nicht, warum das so ist. Da gibt es Gefühle und Blockaden in meinem Leben, die habe ich nicht im Griff. Da gibt es Zeiten, da zweifle ich auch an mir selber, denke mir, warum bin ich eigentlich so? Und da gibt es auch Tage, da zweifle ich auch an Gott. Und diese Sachen, die gehören zu den 90%, die ganz tief drin sind in mir. Die kaum einer von außen sieht. Und vieles von den Gedanken und Grenzen, die kann ich selber noch nicht richtig begreifen. Und das Coole ist, dass Jesus mich kennt. Und er sagt zu mir, trotzdem sagt er zu mir, komm und folge mir nach. Geh mit mir. Ich habe einen guten Weg für dich. Geh mit mir. Und investiere in diese Beziehung. Und sei ehrlich mit dir selber. Wir ernten, was wir säen. Wisst ihr, es liegt an jedem von uns, was wir in unserem Leben säen und auch in welche Dinge wir investieren und säen wollen. Und heute ging es um Klarheit, Ehrlichkeit, auch mir selbst gegenüber. Und nicht nur drüber reden und schweigen und so tun, als wäre da nichts. So nur nichts durchsickern lassen. Ja. Gott kennt mich zwar, aber warum muss ich das mit ihm besprechen? Die Frage ist an uns, wo wollen wir säen? Wo wollen wir investieren? Was ist uns wirklich wichtig? Es lohnt sich wirklich ehrlich zu sein. In einer kleinen Gruppe, vielleicht im Hauskreis, auch mal zu sagen, so geht es mir wirklich mit Gott. So geht es mir wirklich in meinem Alltag. Ja, man tut immer so, als wäre alles gut. Ja. Oft tut man so. Man kann es auch nicht überall ausbreiten. Ja, das meine ich damit gar nicht. Das geht ja auch nicht. Ich könnte jetzt hier ja alles Mögliche erzählen, aber das mache ich nicht, weil das ist auch Privatsache und das ist auch gut so. Aber in einer Zweierbeziehung oder in einem ganz kleinen Kreis, wo ein vertrauter Rahmen ist, ehrlich zu werden. Vor sich selbst und auch vor Gott. Das wird uns vor vielen bewahren. Ich erinnere nochmal an diesen Vers aus Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Was ich gerne euch mitgeben will aus dieser Predigt, sind 4 Punkte. Erstens, Jesus sieht unsere verborgenen 90% Und er sagt zu uns, ich liebe dich, geh mit mir, folge mir nach. Und wer in diese Beziehung investiert und es wirklich tut, der hat einen ganz, ganz wichtigen Samen gesät in seinem Leben, woraus was wirklich Großartiges entstehen kann. Die Frage ist natürlich, können wir auch voreinander ehrlich werden? Auch inklusive der 90% unter der Oberfläche. Nicht überall, nicht mit jedem, das geht ja nicht. Aber mit Einzelnen. Und können wir auch für uns selber ehrlich sein? Auch inklusive dieser 90%. Und natürlich können wir vor Gott ehrlich sein, der uns durch und durch kennt. Eigentlich müssen wir gar nicht ehrlich sein, weil er kennt uns eh. Aber es hat was mit mir zu tun, ob ich vor Gott es auch ansprechen kann. Der erste Schritt ist, offen drüber zu reden, über Zweifel, über Fragen, über Sehnsüchte. Mit einer Person, mit mehreren Personen. Und das kann man heute schon beginnen. Heute können wir damit anfangen, wenn wir es noch nicht tun. Amen.